Distinguished delegates, it gives me great pleasure to declare open the 29th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Mit diesen Worten hat der COP28-Präsident Al-Jaber am 11. November die diesjährige Weltklimakonferenz in Baku, Aserbaidschan, eröffnet. Bereits zum 29. Mal treffen sich hunderte PolitikerInnen und ExpertInnen, um auf internationaler Ebene über Klimaschutz zu sprechen. Was können wir von der diesjährigen Weltklimakonferenz der COP29 erwarten? Das wollen wir heute hier im Klimapodcast von Detektor FM besprechen. Ich bin Ina Lebedjew, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Extremwetterereignisse nehmen von Jahr zu Jahr zu. Immer mehr Menschen sind von diesen und weiteren Folgen der Klimakrise bedroht. Um dem entgegenzuwirken, ist die Conference of Parties, kurz COP, ins Leben gerufen worden. Auf der COP werden internationale Ziele und Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel festgelegt. Insgesamt 2 Wochen lang diskutieren und verhandeln PolitikerInnen und ExpertInnen in Aserbaidschan über mehr Klimaschutz. Mit welchen Ergebnissen wir rechnen können, damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina.
Hallo Ina.
Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer wieder über die Weltklimakonferenzen berichtet und gesprochen. Gib uns doch erstmal ein paar Fakten an die Hand zur diesjährigen Konferenz.
Gerne. Also die COP29, die findet vom 11. bis zum 22. November in Baku statt. Insgesamt werden bis zu 5000 TeilnehmerInnen und VertreterInnen aus 197 Staaten erwartet. Und thematisch ganz oben auf der Agenda stehen in diesem Jahr Finanzen und die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015.
Okay, warum spielt die Finanzierung in diesem Jahr eine noch größere Rolle als in anderen Jahren?
Das liegt daran, dass ein neuer Finanzrahmen festgelegt werden muss. Vielleicht hier erstmal zur Einordnung bzw. zum Auffrischen, wie das ganze Finanzsystem der COP funktioniert. Ein Großteil der weltweiten CO2-Emissionen stammen ja von den Industrieländern. Darunter leiden aber vor allem die ärmeren Entwicklungsländer. Und deshalb hat man bereits 1992 auf der damaligen COP festgelegt, dass die Industrieländer den Entwicklungsländern finanziell helfen. Und momentan ist es so, dass die aktuellen Finanzierungspläne nur noch bis zum nächsten Jahr bestehen.
Wie sahen denn die Ziele bisher aus?
Ja, man wollte die Finanzierungshilfen für Entwicklungsländer auf jährlich 100 Milliarden US-Dollar steigern. Und das sollte bis 2020 umgesetzt werden. Und dann sollte dieses Level bis 2025 gehalten werden. Und auf der COP29 soll nun das neue Kontingent festgelegt werden, das also von 2025 angreift. Das hat mir Jule Könnecke von der Stiftung Wissenschaft und Politik erzählt. Die Wissenschaftlerin arbeitet dort zu internationaler Klimapolitik und konzentriert sich dabei auf Deutschland und die EU. Jule Könnecke nimmt derzeit auch selbst digital an der COP29 teil. Und dass die nächste Finanzierung gesichert wird, sei elementar, sagt sie.
Wie wichtig das ist, zeigt eigentlich ein Blick auf die Zahlen. Also die ärmeren Länder bräuchten eigentlich jährliche Investitionen von insgesamt 2,4 Billionen Dollar bis 2030, um die Klimaziele zu erreichen, aber auch sich an die Klimafolgen anzupassen und Schäden zu bewältigen. Und das ist insgesamt 4-mal so hoch wie die heutigen Investitionen. Und selbst dieses Ziel von den 100 Milliarden US-Dollar haben die Staaten erst 2022 erreicht, also 2 Jahre später als vereinbart.
Was können wir denn von den Finanzierungsgesprächen auf der COP29 erwarten?
Dass es vor allem sehr viele Konflikte geben wird. Also ExpertInnen zufolge deutet derzeit alles darauf hin, dass die Verhandlungen diesbezüglich extrem schwierig werden können. Das liegt daran, dass viele große Fragen und viele Streitpunkte einfach noch offen sind.
Welche sind das zum Beispiel?
Da geht es darum, wie viel Geld am Ende insgesamt investiert werden soll. So fordern allein die Entwicklungsländer jährlich ca. 1 bis 2 Billionen US-Dollar. Eine offizielle Zahl gibt es allerdings noch nicht. Und das Geld, das brauchen sie, um ihre Klimaziele einzuhalten. Außerdem besteht die Frage nach konkreten Unterzielen. Soll das Geld nur dazu dienen, Städte und ganze Regionen besser an den Klimawandel anzupassen und so mögliche Schäden durch Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen oder Dürreperioden zu mindern oder gar zu vermeiden? Oder soll es auch darum gehen, Reparaturkosten für eben genau solche Schäden zu übernehmen? Ein dritter Streitpunkt ist die Grundstruktur der Investition in Klimaschutzmaßnahmen. Also in welchem Verhältnis steht die öffentliche Finanzierung zu privaten Investitionen? Dazu noch einmal Jule Könnecke.
Es scheint so ein bisschen Einigkeit sich abzuzeichnen, dass das Ziel zumindest einen Kern an öffentlicher Finanzierung erhält. Ähnlich wie das 100-Milliarden-Ziel jetzt auch. Aber wie groß dieser Kern ist, bleibt bisher völlig unklar. Und insgesamt sehen wir eine Schwerpunktverschiebung der Industrieländer hin zu privaten Investitionen.
Nun ist es ja bisher so, dass vor allem die Industriestaaten die Kosten übernehmen. Das hast du am Anfang erzählt. Soll es dabei bleiben eigentlich?
Das ist ebenfalls noch unklar. Also eine Kernforderung von Deutschland und der EU ist zum Beispiel, dass auch andere Länder, die bisher nicht finanziell unterstützt haben, dazu beitragen sollen. Das liegt daran, dass sich seit 1992 die Wirtschaftslage vieler Länder und auch ihr Beitrag zum Klimawandel verändert haben.
Also China ist inzwischen der größte Treibhausgasemittent weltweit. Aber auch reiche Golfstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen Deutschland und der EU zufolge beitragen. China vor allem lehnt das aber bisher vehement ab und auch die meisten Entwicklungsländer sind dagegen, insbesondere weil sie befürchten, dass das ja einmal die Verpflichtungen der Industrieländer aufweichen könnte und gleichzeitig besteht natürlich auch Sorge davor, dass das weitere Verpflichtungen von Entwicklungsländern nach sich ziehen könnte, wenn man dieses Fass einmal öffnet. Das wird also extrem schwierig, insbesondere auch jetzt ohne die USA.
Jetzt hat Jule Könnecke einen wichtigen Punkt angesprochen, die USA natürlich. Mit der Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika wird das Land mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja wieder aus internationalen Klimaschutzabkommen austreten, so wie es bei seiner ersten Wahl bereits der Fall gewesen ist. Was bedeutet Trumps Wahl für den Klimaschutz in den USA und jetzt konkret für die COP29?
ExpertInnen rechnen ja mit nationalen und internationalen Folgen. Auf nationaler Ebene wird er wahrscheinlich die Öl- und Gasproduktion fördern, den Ausbau erneuerbarer Energien hingegen beschränken. Außerdem hält Jule Könnecke es für möglich, dass Trump die Umweltschutzbehörde der USA, die EPA, schwächen wird. Das heißt, er wird Personal kürzen und Abteilungen abschaffen bzw. umorganisieren. Auf internationaler Ebene wäre vor allem der Austritt aus beispielsweise der UN-Klimarahmenkonvention oder dem Pariser Klimaabkommen folgenschwer. Könnecke rechnet damit, dass das Land unter Trump bei der internationalen Klimafinanzierung nicht mehr mitmachen wird. Im Hinblick auf die COP29 und das große Thema der Finanzierung ist das US-Wahlergebnis also denkbar ungünstig.
Also die US-Delegation nimmt zwar wie geplant an den Verhandlungen teil, aber was das neue Klimafinanzierungsziel angeht, kann sie natürlich keine glaubhaften Verpflichtungen mehr eingehen. Und auch die deutsche und die europäische Verhandlungsposition ist dadurch teilweise geschwächt. Also gerade die Forderung nach der Erweiterung der Geberbasis, hinter der auch die Biden-Administration stand, wird einfach sehr viel schwieriger sein umzusetzen. Und außerdem könnten natürlich traditionell blockierende Staaten das Wahlergebnis als ja, Druckmittel und politischen Schutz nutzen, um Fortschritte zu verhindern.
Gerade mit Blick auf Trumps Wiederwahl kritisiert die Wissenschaftlerin übrigens auch die Abwesenheit von einigen SpitzenpolitikerInnen. So nehmen beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nicht an der COP29 teil. Für Jule Könnecke ist das falsche Zeichen. Gerade jetzt sollte die EU ihrer Meinung nach eine starke Präsenz in puncto Klimaschutz zeigen.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Nun hast du ganz am Anfang gesagt, dass ein weiteres Ziel der Klimakonferenz ist, über die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu sprechen. Was hat es damit auf sich?
Naja, es geht vor allem darum, über neue Ambitionen zu diskutieren. Ende Oktober hat die UN den Emissions Gap Report für dieses Jahr veröffentlicht. Darin kommen die Vereinten Nationen zum Ergebnis, dass wir auf eine Erderwärmung von 2,6 bis 3,1 Grad zusteuern. Und das, selbst wenn alle nationalen Klimapläne umgesetzt werden. Das heißt, hier muss jedes Land seine eigenen Ambitionen erhöhen. Brasilien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre neuen Klimapläne, auch NDCs genannt, schon Anfang November veröffentlicht und weitere Länder planen das während der diesjährigen COP zu tun. Im Hinblick auf die Umsetzung wird es Jule Könnecke zufolge erst einmal um eine Bestandsaufnahme gehen. Dabei stehen die Ziele im Vordergrund, die im vergangenen Jahr auf der COP28 in Dubai festgelegt worden sind.
Unter anderem haben sich die Staaten in Dubai erstmals auf eine Abkehr von den fossilen Energien geeinigt. Und wichtig wäre es natürlich, sich dazu nicht nur wieder zu bekennen, sondern auch konkret festzulegen, wie sich das in den NDCs widerspiegeln wird. Und beim G20-Treffen im Oktober in Washington, da wurde die Einigung zur Abkehr von fossilen Brennstoffen zwar bekräftigt, aber die Troika, also das sind die drei Gastgeberländer der COP 28, 29 und 30, die Vereinigten Arabischen Emirate, Aserbaidschan und Brasilien, haben bisher nicht gerade signalisiert, dass sie hinterher sind, dieses Ziel umzusetzen.
Es gibt also an vielen Stellen Konfliktpotenzial. Aber lass uns doch nochmal gucken, wie es aussehen könnte, wenn sich doch noch alles zum Guten wendet?
Also das Best-Case-Szenario zeigt vor allem, dass sich alle reinhängen und dass es Fortschritte in der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gibt, sagt Jule Könnecke.
Vertrauen, dass multilaterale Klimakooperation weiterhin möglich ist, trotz einem herausfordernden geopolitischen Kontext und auch ohne die USA. Ein angemessenes neues Klimafinanzierungsziel, einschließlich Klimaschutz, Anpassung und dem Umgang mit Verlusten und Schäden. Eine Operationalisierung des Fonds für Verluste und Schäden und auch eine Kapitalisierung, also Beiträge zu dem Fonds. Klare Indikatoren für das globale Anpassungsziel und erste Signale für neue, ambitionierte und ja mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatible Klimaziele, NDCs.
Und angenommen, die Konflikte könnten nicht überwunden werden, was passiert dann?
Ja, das Worst-Case-Szenario sieht dann so aus, dass es eben keine Einigung bei den wichtigen Aspekten gibt und somit vor allem Finanzierungsfragen ungeklärt bleiben. Die müssten dann ins nächste Jahr verschoben werden. Das kann natürlich dazu führen, dass sich die Fronten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern verhärten, was wiederum zukünftige Verhandlungen weiter erschwert. Außerdem wäre es laut Jule Könnecke besonders schlimm, wenn es eben kein Bekenntnis zu bisherigen Zielen wie der Abkehr von fossilen Energien gibt oder wenn die Investitionen weiter ins Private umschwenken und dadurch vielleicht ausbleiben.
Oh Mann, das klingt schon ganz schön heftig. Ist denn irgendwie abzusehen, in welche Richtung es gehen könnte?
Nein, also das wäre tatsächlich eher ein Blick in die Glaskugel.
Das ist tatsächlich sehr schwer abzusehen dieses Jahr. Es sind bestimmt Bestandteile konkreter Ergebnisse in einzelnen Verhandlungssträngen geben. Aber diese Situation ist dieses Jahr so herausfordernd mit tiefen Gräben zwischen den verschiedenen Verhandlungsgruppen. Und ja, das Ergebnis der US-Wahlen, aber auch die Regierungskrise der Ampelkoalition trägt leider nicht gerade dazu bei, dass die Verhandlungen leichter werden.
Wenn du das jetzt mit deinen Worten nochmal zusammenfassen könntest, was siehst du für ein Fazit oder was ist dir hängen geblieben aus der Recherche zur COP29?
Dass es sehr schwierig wird alles, mit Ergebnissen zu rechnen und dann auch konkrete Ergebnisse zu bekommen. Und dass es wirklich gut wäre, wenn sich ja rund um das Thema Finanzfragen, wenn es da Einigungen gibt und wenn halt auch zu diesen bisherigen Zielen die Bekenntnis stattfindet und man darauf nochmal pocht. Ja, und wichtig ist vor allem halt auch wirklich, dass der Klimaschutz von allen Parteien, also von allen Staaten ernst genommen wird. Und das ist übrigens auch etwas, das der COP28-Präsident Al-Jaber ebenfalls in seiner Rede von der Eröffnungsfeier betont hat.
By being here today, you have all made a choice to make a difference. And as I prepare to hand over the COP presidency, I urge you all to prove once again that we can unite, act and deliver.
Was können wir von der 29. Weltklimakonferenz erwarten, die derzeit in Baku, Aserbaidschan stattfindet? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Jule Könnecke von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Könnecke arbeitet dort zu internationaler Klimapolitik und verfolgt die Klimakonferenz digital. Ich danke dir für das Gespräch und für die Recherche, Alina.
Gerne doch.
Ich habe jetzt noch einen Hinweis in eigener Sache, dass es diesen Klimapodcast gibt, dass wir hier seit Jahren jede Woche Themen besprechen können, die wir spannend und wichtig finden. Das haben wir vor allem diesem famosen Podcast zu Hause zu verdanken. Das Podcast-Radio Detektor FM wird diesen Monat unfassbare 15 Jahre alt. Dankenswerterweise haben wir für unsere Arbeit in den vergangenen 15 Jahren viel Anerkennung bekommen und viele Preise gewonnen und gehören heute zu den digitalen Vorreitern in der deutschen Audiowelt. Und wie sich das gehört, feiern wir unser Podcast-Radio entsprechend. Geburtstag feiert man natürlich mit Lieblingsmenschen und Lieblingsmusik. Deswegen haben wir zwei Bands eingeladen, die euch und uns in der Rotation von Detektor FM regelmäßig den Tag versüßen. Umschat und Miga Martin. Außerdem freuen wir uns auf Ulf Burmeier, der mit uns über den Erfolg von Die Lage der Nation sprechen wird. Mehr Informationen und Tickets gibt's unter detektor.fm/15-Jahre. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und das war Mission Energiewende, der Klima-Podcast von Detektor FM für diese Woche. Die Redaktion für diese Folge hatte Julia Segers. Vielen Dank dafür. Produktion Noah Schulz. Ich bin Ina Lebedjew und sage Tschüss und bis nächste Woche hoffentlich. Macht's gut.
Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.